Die Radio Wissen. Update.
Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur.
Viel Freude und viel Glück wünscht sich Paris Bürgermeisterin Anne Hidalgo für die Fußball-Europameisterschaft. Aber viele haben ein mulmiges Gefühl im Bauch. Heute Abend um 21 Uhr wird in der französischen Hauptstadt das erste Spiel angepfiffen. Frankreich trifft auf Rumänien. Es wird auch der erste Test für die Sicherheitsmaßnahmen. Frankreich vor der EM ist unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
1, 2, 3.
Es ist die bisher größte Fußball-EM aller Zeiten. Zum ersten Mal sind 24 Mannschaften dabei. 51 Spiele wird es geben. Mehr als 2 Millionen ausländische Fans werden in Frankreich erwartet. Gestern Abend wurde schon mal die Fanmeile am Eiffelturm eröffnet. Fast 90.000 kamen zum Konzert von David Guetta.
Ein großes Konzert, das war ein schöner Erfolg und wir müssen das weitermachen. Wir hören nicht auf zu feiern. Und ich glaube, das war gestern auch ein schöner Beweis dessen, was wir können.
Feiern im Schatten der Gewehre. 100.000 Polizisten, Soldaten und private Sicherheitsleute sind in den nächsten 4 Wochen im Einsatz. Vor jedem Stadion werden die Zuschauer 2-mal kontrolliert. Die Fanmeilen sind eingezäunt und die Bars und Bistros dürfen keine Fernseher nach draußen stellen. Bloß keine unkontrollierten Menschenansammlungen ist die Devise, auch von Präsident François Hollande.
Die Terrorgefahr ist weiterhin sehr groß. Wir müssen also die größte Vorsicht walten lassen und das werden wir auch. Mit den Möglichkeiten, die der erklärte Ausnahmezustand uns bietet, solange er besteht, und danach mit Mitteln der Gesetze der Republik, um auf die beste Weise unsere Gäste und die Franzosen zu beschützen.
Auch die deutschen Behörden sehen natürlich eine erhöhte Anschlagsgefahr während der EM. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt ist trotzdem gegen Sicherheitsschleusen vor den Fanmeilen.
Die Polizisten in Kampfmontur, die können Sie mal gleich vergessen. Es werden keine Hochsicherheitstrakte werden. Wir wollen eine fröhliche Veranstaltung haben, keine waffenstarrende Veranstaltung. Und da werden Sie auch fröhliche Polizistinnen und Polizisten sehen.
In Frankreich ist die Terrorgefahr nicht mal die einzige Sorge. Seit Wochen kämpfen die Gewerkschaften gegen das neue Arbeitsmarktgesetz von Präsident Hollande. In Paris stapeln sich die Abfallsäcke, weil die Müllabfuhr nicht arbeitet. Und schon zum Auftaktspiel heute Abend könnte es ein Verkehrschaos geben, weil auch die Eisenbahner streiken. Ein Notfahrplan soll sicherstellen, dass die Zuschauer trotzdem zum Stadion in Saint-Denis kommen. Falls das nicht reicht, hat der Verkehrsminister schon angekündigt, die Lokführer zur Arbeit zu zwingen. Doch morgen wollen auch noch die Piloten von Air France streiken. Und zu schlechter Letzt haben die befürchteten Schlägereien mit Hooligans schon angefangen, bevor überhaupt gespielt wird. Gestern Abend haben sich englische Hooligans in Marseille mit der Polizei geprügelt. Laut Innenministerium wurden 4 Polizisten verletzt und 2 Engländer festgenommen. Und trotzdem, die meisten Franzosen freuen sich auf die EM.
1, 2, 3. Lots of people from different countries having fun together. Enjoying football, which is a great thing to do. And I think that's the way people should react, like having fun, even though this happens.
Und manche denken sogar an Fußball.
Final Minimum.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Fußball-Europameisterschaft ist natürlich auch im Netz das große Thema. Einige freuen sich, andere sind skeptisch. User Thomas Johnson schreibt auf Twitter: Bunte neue Welt. Früher waren randalierende Fans die Sorge, jetzt drohen Bomben und Terror. Danke Merkel. User Dude sieht das anders. Heute trotzt die Welt der Angstschürerei durch Terror und Hass, mögen die Spiele beginnen. Jan K. twittert: Ob man trotz Terrorgefahr zum Public Viewing soll? Was gibt's Besseres als Zeichen, dass der Terror keine Macht hat? Leander Wattig dagegen hat keine Lust auf Rudelgucken. Sicherheit hin oder her, schreibt er. Warum in aller Welt geht man überhaupt auf eine Fanmeile? Christoph Azzone nervt vor allem die Musik. Trotz aller Antiterrormaßnahmen wird heute Abend David Guetta bei der EM 2016 auftreten.
Was sonst noch wichtig war?
Aus Syrien, Libyen und dem Irak werden Erfolge im Kampf gegen die Terrormiliz IS berichtet. In Libyen haben Milizen, die die neue Einheitsregierung unterstützen, nach eigenen Angaben die IS-Hochburg Sirte umzingelt. In Syrien soll eine Rebellenallianz mithilfe von US-Luftangriffen den Ort Manbij eingekreist haben. Damit wäre eine wichtige Versorgungsroute zur IS-Hauptstadt Raqqa abgeschnitten. Im Irak gibt es heftige Kämpfe westlich von Falluja. Dort gibt es nach Angaben von Human Rights Watch allerdings auch immer wieder brutale Übergriffe schiitischer Milizen auf sunnitische Zivilisten, weil auch der IS sunnitisch ist. Der saudi-arabische Politologe Mohammed Al-Ruwain sieht darin eine große Gefahr.
Eine Voraussetzung für den
Sieg über die Terroristen sei die Aussöhnung zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, und zwar im Irak ebenso wie in Syrien. Erst dann würden die Extremisten nicht mehr von einheimischen Sunniten unterstützt und letztendlich scheitern.
Als Reaktion auf die Terroranschläge in Paris und Brüssel haben die Innenminister der Europäischen Union heute über schärfere Waffengesetze beraten und erste Beschlüsse gefasst. Das Wichtigste für den niederländischen Innenminister Art van der Steur: alle Waffen sollen besser gekennzeichnet werden.
Wir haben gesehen, dass einige der Waffen offiziell längst außer Betrieb waren. Es handelte sich also um ursprünglich legale Waffen, die längst aus dem Verkehr gezogen waren, aber dann eben wieder reaktiviert wurden. Wir haben auch gesehen, dass einige der Waffen ganz normal als legale Waffen ihr Leben begannen und später erst zu illegalen Waffen umgebaut und von den Terroristen verwendet wurden.
Die gesetzliche Frauenquote zeigt offenbar Wirkung. Zwei Studien zufolge ist der Anteil der Frauen in Aufsichtsräten großer Konzerne deutlich gestiegen. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat die Quote bei den 30 DAX-Konzernen zum ersten Mal die vorgeschriebene 30%-Marke überschritten. Bei Unternehmen, für die die Quote nicht gilt, ist der Anteil gleich geblieben. Eine Personalberatung kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Nichts getan hat sich dagegen in den Vorstandsetagen der DAX-Unternehmen. Hier stagniert dem DIW zufolge der Frauenanteil bei unter einem Zehntel. Deutschland tut sich weiter schwer mit dem Umweltschutz. Auch im letzten Jahr waren wir wieder die größten Luftverschmutzer der EU. Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur haben wir die zulässigen Werte für Stickoxide, nicht-methanflüchtige organische Verbindungen und für Ammoniak überschritten. Die Schadstoffe stammen vor allem aus dem Straßenverkehr und aus der Landwirtschaft. Damit ist Deutschland das einzige Land, das in 3 von 4 Kategorien durchgefallen ist. Nur die Grenzwerte beim Schwefeldioxid haben wir eingehalten, wie alle anderen auch. Deutschland hat die EU-Richtwerte übrigens seit ihrer Einführung im Jahr 2010 kein einziges Mal alle eingehalten. US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton bekommt neuen Rückenwind für ihre Bewerbung. US-Präsident Barack Obama stärkt Clinton jetzt offiziell den Rücken. In einer Videobotschaft lobt er sie in den höchsten Tönen und kündigt an, dass er sie im Wahlkampf unterstützen wird.
I know how hard this job can be. That's why I know Hillary will be so good at it.
Clinton hat für den Fall ihrer Wahl Wirtschaftsreformen angekündigt. Sie will die Mittelschicht entlasten und der Wall Street Grenzen aufzeigen. Vielleicht ein Versuch, sich ihrem innerparteilichen Konkurrenten Bernie Sanders anzunähern. Der will sich nicht zurückziehen, obwohl er rechnerisch keine Chance mehr auf die Kandidatur hat. Aber er hat angekündigt, dass er mit Clinton zusammenarbeiten will.
Was noch wichtig wird:
Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am Sonntag nach China und sie bringt fast ihr ganzes Kabinett mit. Hauptthemen sind die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen und die Konflikte im südchinesischen Meer. Ach, und Merkel bekommt die Ehrendoktorwürde der Universität Nanjing. In Warschau und Kiew demonstrieren am Wochenende Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle für ihre Rechte. In der polnischen Hauptstadt findet die jährliche Gleichheitsparade statt, in der Ukraine der jährliche Marsch der Gleichheit. In beiden Ländern wurden die Demonstranten in den letzten Jahren von Rechtsextremisten angegriffen. In Ramstein in Rheinland-Pfalz wollen morgen tausende Demonstranten eine Menschenkette bilden, um gegen den Kriegseinsatz von Drohnen zu protestieren. Der US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein spielt dabei vermutlich eine wichtige Rolle. Aus den USA kommende Signale sollen über die dortige Relaisstation in die Krisengebiete weitergeleitet werden.
Und sonst in der Welt?
Saudi-Arabien sollte eigentlich auf einer schwarzen Liste der Vereinten Nationen stehen, weil die saudische Armee beim Kampf im Jemen Kinder getötet oder verletzt hat. Unterstützer von Saudi-Arabien hatten allerdings so viel Druck gemacht, dass die UNO ihre Entscheidung jetzt zurückgenommen hat. Generalsekretär Ban Ki-moon sagte, das sei mit die schwierigste Entscheidung gewesen, die er jemals treffen musste. Aber mehrere Länder hatten laut Ban damit gedroht, keine Hilfsgelder mehr an die Vereinten Nationen zu zahlen, wenn Saudi-Arabien auf die schwarze Liste kommt. Welche Länder das genau waren, wollte die UNO nicht sagen. Es sollen arabische Staaten oder Golfstaaten gewesen sein. Die Hilfsgelder sind auch für Kinder in Krisengebieten gedacht. Es war ein echter Wahlkrimi und auch das Ergebnis hätte knapper kaum sein können. Aber in Peru wird wohl der Ex-Wall Street-Banker Pedro Pablo Kuczynski neuer Präsident. Er hat in der Stichwahl Keiko Fujimori besiegt, die Tochter des früheren Staatschefs Alberto Fujimori, der wegen Korruption und Menschenrechtsverbrechen im Gefängnis sitzt. Laut der peruanischen Wahlbehörde hat Kuczynski 50,12% bekommen, Fujimori kam auf 49,88%. Gerade mal gut 40.000 Wählerstimmen machten den Unterschied. Zurzeit werden noch Einsprüche geprüft, Änderungen am Wahlergebnis dürften die aber nicht mehr bringen. Wenn es nach Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geht, dann hat die Welt bald ein neues Lieblingsessen: Kimchi. Scharfer, eingelegter und fermentierter Kohl. Kim Jong-un hat heute eine neue Fabrik eingeweiht, die ab jetzt tonnenweise Kimchi produzieren soll. Und er hat versprochen, dass jede Provinz in Nordkorea eine eigene Fabrik bekommt. Kim sagte, der Kimchi-Kohl gehöre zu den 5 gesündesten Lebensmitteln der Welt und solle zum Lieblingsessen aller Bürger werden. Die Herstellung von Kimchi ist tatsächlich schon UNESCO-Weltkulturerbe.
Wissensnachrichten.
Habt ihr euch schon mal krank gefühlt und dann das Netz gefragt, was eure Symptome bedeuten könnten? Von sowas wird ja eher abgeraten, aber Forscher von Microsoft sagen, dass sie durch eine Analyse von solchen Daten ziemlich genau rausfinden können, ob jemand Krebs hat. Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten ist jetzt hier, um das mal ein bisschen genauer zu erklären. Wiebke, wie soll das denn funktionieren?
Also 2 Informatiker von Microsoft, die haben sich auf Datenanalyse spezialisiert, gerade zum Bereich Gesundheit. Und da haben sie jetzt geguckt, welche Fragen die Leute in der Suchmaschine Bing eingetippt haben. Und zwar Leute, die eine Diagnose für Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen hatten. Also User X hat eingegeben, bei mir wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt, wie geht's jetzt weiter? Und dann haben sich die Informatiker ältere Suchanfragen von diesem User angeschaut, also Monate vor der Diagnose, in denen er noch nach Symptomen gefragt hatte. In diesem Fall zum Beispiel Appetitverlust oder Übelkeit oder Durchfall. Und dadurch wussten sie dann, wenn jemand anderes auch solche Symptome sucht, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass er auch Bauchspeicheldrüsenkrebs hat.
Und das kann man echt auch einfach auf andere User anwenden?
Zumindest haben die beiden Informatiker ihre Untersuchungen nicht einfach im Microsoft-Blog oder so veröffentlicht, sondern im Journal of Oncology Practice, also einem Fachmagazin. Und da schreiben sie, dass sie eine Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs geschafft haben, und zwar in 5-15% der Fälle. Das ist keine so hohe Zahl. Interessanter ist, dass sie bei ihrer Suchanfragenanalyse eine sehr geringe Fehlerquote hatten. Sprich, sie haben von 10.000 Nutzern weniger als einen fälschlich als krebskrank eingestuft. Und ausgewertet hatten sie immerhin die Daten von mehr als 9 Millionen anonymisierten Bing-Usern.
Und was ist mit den Leuten, die Sie als krebskrank eingeschätzt haben? Haben Sie denen dann einfach eine Diagnose über PC oder Smartphone geschickt?
Nee, das wäre krass, ne? Aber die Informatiker haben gewartet, ob Leute, die sie per Suchanfragenanalyse als krank diagnostiziert hatten, irgendwann auch später nach Bauchspeicheldrüsenkrebs gesucht haben. Und dadurch haben sie dann rückgeschlossen, dass ihre Diagnose richtig war. Das ist natürlich nicht wirklich gesichert, aber die Informatiker sagen, dass sie damit zeigen wollten, dass so eine Suchmaschinenanalyse eine Krankheit schon Monate vor der ärztlichen Diagnose erkennen kann. Und sie wollen damit auch eine Diskussion unter Ärzten anstoßen.
Okay, kommen wir von der Suchmaschinenanalyse bei Bing zu Google Maps. Den Kartendienst haben Archäologen jetzt nämlich erfolgreich für eine Neuentdeckung genutzt. Was war das, Wiebke?
Es geht um die Ruinenstadt Petra im Süden von Jordanien. Das ist schon lange ein Touristenziel, jedes Jahr besucht von tausenden Menschen. Und eigentlich dachte man auch, dass die Ruinenstadt schon bestens von Forschern erkundet wäre. Aber durch Fotos von Google Maps und weitere Untersuchungen haben US-Archäologen jetzt entdeckt, dass da was übersehen wurde. Ein paar hundert Meter vom historischen Stadtzentrum Petras entfernt liegt eine große Plattform im Wüstensand, 50 mal 50 Meter groß.
Und was könnte das gewesen sein?
Also die Forscher vermuten, dass dort mal ein Gebäude stand, möglicherweise eine Kultstätte, weil da Tonscherben gefunden wurden, die wohl auf einen Tempel schließen lassen. Und jetzt wollen sie das ganze Gebiet noch mal genauer analysieren und erwarten auch, dass sie noch mehr in Petra finden, was übersehen wurde bisher.
Und zum Abschluss hast du noch was Ekliges mitgebracht, jedenfalls für Menschen mit Angst vor Spinnen.
Ja, da ich bin auch nicht so begeistert von den Viechern. Also deshalb Achtung an alle, denen das ähnlich geht, jetzt nicht auf die australische Insel Tasmanien reisen. Da fliegen nämlich gerade kleine schwarze Spinnen durch die Luft, und zwar auf Teppichen aus Spinnennetzen.
Wieso machen die das? Machen die das immer?
Nee, also es hat in Tasmanien tagelang geregnet und deshalb nutzen die Spinnen ihre Netzflugtechnik, um aus dem Überschwemmungsgebiet zu fliehen. Und dadurch haben sie inzwischen schon ganze Landschaften in dichte weiße Netze gehüllt. Auf Englisch heißt die Technik übrigens Ballooning. Die Spinnen warten da auf dem Netz auf den nächsten warmen Luftstrom und ab geht's dann. Und manchmal fliegen sie dabei nur wenige Meter durch die Luft und manchmal eben aber auch hunderte Kilometer.
Okay, also alle Spinnenphobiker nicht nach Tasmanien. Wir machen jetzt weiter mit dem
Wetter.
Wer sich gleich schon zum Rudelgucken trifft, hat Glück. Meistens bleibt's trocken und der Abend hat oft noch milde Temperaturen dabei. Morgen hat's die Sonne schwerer. Im Süden und Westen gibt's Regen. Am schönsten wird's noch im Nordosten. Höchstwerte dann zwischen 15 und 22 Grad. Und auch am Sonntag viele Wolken und dann auch mal wieder Gewitter.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.